ARD.
Wenn ich irgendetwas zurückhalten müsste, könnte es so nicht sein.
Ich habe es richtig getraumatisiert.
Ohne Ende.
Ich habe alles dokumentiert.
Ich bin fertig damit.
Ich habe meine ganzen Stifte leer geschrieben.
Du kannst bei mir sofort die Polizei auf eine Durchsuchung machen.
In den ganzen Jahren, in denen ich jetzt auf der Insel bin.
In der Kapelle waren 1000 Leute bei mir. Ich war immer offen.
Aber es war die Rache. Die Rache.
Weißt du, in der Kapelle habe ich mich nur von Fliegenpilzen ernährt.
Ich habe dieses Bild genauso wie ich berührt.
Hi und herzlich willkommen zur 6. Folge von Kunstverbrechen, die Suche nach Bacons Kopf.
Und willkommen zum absoluten Tiefpunkt unserer Spurensuche nach dem Gemälde The Portrait of Francis Bacon. 1952 gemalt von Lucian Freud und 1988 gestohlen aus der Neuen Nationalgalerie in Berlin.
Und seit 36 Jahren ist dieses Kunstwerk verschwunden.
Mein Name ist Lenore Lötsch.
Und ich bin Torben Steenbuck. Das ist Kunstverbrechen, die Suche nach Bacons Kopf. Ein True-Crime-Doku-Podcast von NDR Kultur.
In dieser Staffel von Kunstverbrechen gehen wir gemeinsam mit euch auf die Suche nach Lucian Freuds Porträt, das er von seinem Freund Francis Bacon gemalt hat.
Das Gemälde gilt als ein großer Kunstschatz des Vereinigten Königreichs. Und wir verfolgen mit euch eine ganz besonders heiße Spur in diesem sonst sehr kalten Cold Case.
Ihr erfahrt, was hinter den Kulissen eines internationalen Kunstdiebstahls passiert. Wir tauchen mit euch tief in die Recherche ab, in exklusive Akten, die wir zu dem Fall bekommen haben. Wir spüren Zeugen auf und sprechen mit den Menschen, die der Verlust des Bildes bis heute schmerzt.
Das hier ist Folge 6, die Grenze.
Boah, das Intro von Folge 5 mit dem Anruf beim Kunstdetektiv Arthur Brandt war ja schon deprimierend. Denn eigentlich hatte Arthur auch keine echt neue Idee, wo wir noch suchen können. Aber hier bei Folge 6, es geht immer noch deprimierender.
Da hast du recht, aber ich finde es nur fair, dass wir die HörerInnen durch alle Untiefen der Recherche mitnehmen.
Naja, und natürlich in der Hoffnung, dass ihr nicht frustriert den Podcast wechselt, sondern dass ihr gespannt dranbleibt, ob die Ermittler von NDR Kultur nicht doch noch etwas finden.
Das wiederum finde ich von euch ziemlich fair. Und hey, wir haben ja auch immer wieder diese kleinen Glücksmomente dazwischen, in denen sich eine neue, spannende Wendung auftut.
Und das versprechen wir euch auch für diese Folge. Das hier ist die erste von den beiden Finalfolgen von Kunstverbrechen Staffel 3. Ganz wichtig, wenn ihr die Folgen bis hierhin noch nicht gehört habt, macht das auf jeden Fall zuerst.
In dieser 6. Folge werden wir mit euch noch einmal eine Zeitreise in die Vergangenheit machen. Denn, das haben wir bei unserer Recherche immer wieder gehört, es gibt da möglicherweise eine Verbindung, die wir bisher nicht beleuchtet haben. Der einzige Verdächtige, den es in diesem Fall gab, und der Zeuge, der bei der Polizei gesagt hat, er hätte das Bild nach dem Diebstahl 1988 gesehen, diese beiden Männer haben eine gemeinsame Vergangenheit.
Beide kommen aus der DDR, sind ausgereist nach West-Berlin, bevor die Mauer fiel. Hatten die beiden eine Verbindung zur Stasi, also dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Geheimdienst der DDR?
Und du, Lenore, hast einen sehr spannenden Menschen getroffen, der, wenn man das so sagen kann, am Kunstschmuggel in der DDR beteiligt war.
Na, das klingt ein bisschen zu zwielichtig. Georg Girardet ist ein ehemaliger Diplomat, also ja kein Schmuggler vom Beruf oder von der Berufung her, aber er hat dazu beigetragen, Kunst aus der DDR zu retten.
Auf jeden Fall hast du dich mit ihm getroffen und das war schon ziemlich besonders. Mhm. Zum einen, weil Herr Girardet schon sehr alt ist und eigentlich keine Interviews mehr gibt. Und zum anderen, weil er den Verdächtigen in unserem Fall persönlich kannte.
Ja, er hat sogar dafür gesorgt, dass dessen Kunst von Ost nach West kommt und erinnert sich sehr genau an diese besondere Fahrt über die Grenze, die etwas mit unserem Fall zu tun haben könnte. War mit erhöhtem Puls verbunden.
Und dann hast du ja sogar noch jemanden für uns besucht.
Ja, die Folge könnte auch heißen, Lenore darf raus aus dem Aktenkabüffchen und trifft Männer, die sie schon immer interviewen wollte. Danke dafür, Torben.
Na, solange ich dann bei der nächsten Staffel nicht auf einmal unsere Akten verwalten muss, ist, glaube ich, alles gut. Du hast auf jeden Fall den bekannten Berliner Kunstanwalt Peter Raue getroffen.
Genau, mit dem habe ich zum einen nochmal über die Themen Sicherheit und Versicherung unseres gestohlenen Bildes gesprochen. Und gemeinsam mit ihm werden wir nochmal alle möglichen Szenarien durchspielen. Wo es denn nun sein könnte, unser gesuchtes Kunstwerk und wie es wieder auftauchen könnte.
Wir starten aber mit dem Anschluss an unsere letzte Folge.
Da hatten wir zu zweit Heinrich Faust besucht, das ist nicht sein richtiger Name, wir nennen ihn hier im Podcast so. Dieser Künstler, der auf Rügen lebt, ist der Verdächtige in diesem Fall und wir haben versucht, mit ihm ins Gespräch zu kommen und ihm zu entlocken, ob er das Bild gestohlen hat und wenn ja, wo er es versteckt hat.
Und naja, wie ihr wisst, es lief nicht so rund.
Wir sind auf Rügen mit ordentlich brummendem Schädel aus dem mehrstündigen Treffen mit Faust aus seiner Wohnung gestolpert.
Was ihr aber noch nicht gehört habt, wir sind im Anschluss dann noch in ein italienisches Restaurant gegangen, in dem kleinen Ort, in dem der Künstler so zurückgezogen lebt. Leider haben wir die Mikrofone dann nicht mitlaufen lassen, denn ja, sonst hätten wir wunderbar unseren Tiefpunkt in dieser Recherche dokumentieren können.
Also Hörspieltime bei Kunstverbrechen. Oleg, gib uns mal so ein bisschen Restaurant-Atmo.
Italienische Restaurant-Atmo? So richtig tiefste Toskana oder was?
Nee, so italienisch war es nun auch nicht. Okay, Lenore, ich sag's wie es ist. Ich glaub nicht mehr, dass Heinrich Faust der Dieb von dem Bild ist.
Ich auch nicht. Also die Frage ist, was haben wir denn? Ne? Also wir haben eigentlich nur die Aussage von einem Zeugen und der hat sich ja selbst so höchst verdächtig verhalten.
Wir haben keine handfesten Beweise, wir haben keine Fingerabdrücke, wir haben keine Fotos, wir haben nichts, wenn wir ganz ehrlich sind.
Und ich fand jetzt eben bei dem Besuch bei ihm irgendwie auch klar, Faust ist ein merkwürdiger Künstler. Er sagt ja selbst, ich kenne niemanden wie mich.
Das wiederum würde ich sofort unterschreiben.
Ja, und so vom Ort und Zeitpunkt der Tat passt ja irgendwie auch. Und ich meine, so ein richtiges Alibi haben wir auch noch nicht von ihm gehört. Und bei der Polizei und bei so anderen Gesprächen mit Leuten hier auf der Insel, da hat er ja Fährten gelegt, hat gespielt damit, dass er es war, vielleicht, eventuell oder doch nicht.
Aber mehr war das jetzt auch nicht.
Nee, überhaupt nicht. Und dann frage ich mich, was der uns jetzt alles erzählt hat. Also ne, ich habe das Gefühl, ich weiß über jeden Gang ins Bad genauestens Bescheid.
Ja, und über den Drogenkonsum.
Und der kann jetzt über 30 Jahre dicht halten. Also wenn es um so ein Kunstwerk geht, never ever.
Aber dann finde ich das schon krass, wie viel Zeit und Energie René Allange und Andrea Rose ja in die Recherchen zu ihm gesteckt haben.
Aber die können sie natürlich genauso verrannt haben. Ne? Am Ende hat René vor unserem Gespräch ja auch gesagt, es gab keine weiteren stichhaltigen Spuren, die die Polizei verfolgen konnte.
Was aber ja irgendwie noch interessant war, ist diese Querverbindung zwischen ihm, Udo Schrake, also das hat er ja auch bestätigt, dass er den kennt, diesem vermeintlichen Zeugen, und dieser einen Geliebten aus Ost-Berlin, von der er ja auch gesprochen hat. Die haben wir jetzt ja Katharina Scherif genannt und die soll ja was sowohl mit ihm gehabt haben, als auch mit Schrake. Und jetzt ist sie halt nur leider in Schweden.
Ja, die könnte zumindest nochmal bezeugen, wie eng diese Beziehung war, ne, zwischen Faust und Schrake. Also sehr eng oder eben doch so, wie Faust behauptet, nur flüchtige Bekanntschaft. Aber bisher haben wir nichts gehört aus Schweden?
Nee. Boah, es ist alles schwierig. Können wir zahlen, bitte?
Ich nehme noch einen Wein.
Wir fahren bei unserer Reise nach Rügen nicht ganz unverrichteter Dinge ab. Wir sprechen nochmal mit Katrin Janssen, der Galeristin aus Rügen, von der ihr in der Folge 3 schon gehört habt.
Und wir sprechen ausführlicher mit dem Galeristen, der früher mit Faust zusammengearbeitet und sich dann wegen Geldfragen mit ihm zerstritten hatte.
Beide sind erstmal verwundert, dass Faust uns überhaupt reingelassen hat.
Beide bestätigen uns viele der obskuren Geschichten, Eigenarten und Verhaltensweisen von Heinrich Faust.
Beide würden auch nicht per se ausschließen, dass er zu dem Diebstahl fähig gewesen sei.
Aber beide wissen wenig über seine Zeit in Berlin. Und beide gehen auch bei der Beobachtung mit, in dem Zustand, in dem sich Faust befindet, hätte er dieses große Geheimnis über all die Jahre nicht für sich behalten können.
Aber auch auf die Gefahr hin, dass ihr uns langsam aber auch sicher für verrückt haltet, der Typ hat uns einfach nicht losgelassen.
Ich finde das schon nachvollziehbar. Ich meine, er ist ein wirklich sehr interessanter Charakter und wir wollen nach all den Ungereimtheiten da einfach Klarheit über seine Beteiligung oder eben Nichtbeteiligung an dem Diebstahl des Freud-Bildes haben.
Und deshalb gehen wir mit euch jetzt nochmal zurück in die Vergangenheit. Vielleicht haben wir was übersehen?
Es geht zurück in die erste Hälfte der 80er Jahre nach West-Berlin. Oleg, wir brauchen für die Atmo da mal eine Musikmontage. Hit it!
Oh, Oleg, danke für die Musik!
Sehr gerne. Ich freue mich schon die ganze Staffel auf die Montage. Aber wartet, einen habe ich noch für euch.
Aua, das gut sein. Aber perfekt getroffen. Beim Modern Talking waren in den 80ern die Tanzflächen der Discos auch im Osten voll. Ich bin da Zeitzeugin und ganz, ganz vielleicht habe ich sogar mitgetanzt.
Stark.
Dann brauche ich den DDR-Smasher, den ich rausgesucht habe, gar nicht anzuspielen?
Doch, mach mal.
Okay, warte.
Ah, kenne ich. Silly Montclamotte. Das passt. Wir sind in Berlin bis 1989, geteilte Stadt. Unser nächster Anhaltspunkt bei der Spur von Heinrich Faust ist seine Ausreise aus der DDR und auch die vom Zeugen Udo Schrake. Beide sind von der DDR, also von Ost-Berlin, in den westlichen Teil der Stadt übergesiedelt. Und das in der ersten Hälfte der 80er Jahre. Das war ein äußerst schwieriges Unterfangen damals.
Faust reist im April 1984 aus. Er selbst sagt, dass er aus politischen Gründen ausgewiesen worden sei, gemeinsam mit seiner Frau und seinem Sohn.
Gleichzeitig ist in unterschiedlichen Akten von einer Stasi-Überwachung die Rede. Udo Schrake, der Zeuge, bekommt in den 2000er Jahren eine Opferrente wegen unrechtmäßiger Inhaftierung in der DDR. Wir beantragen also Einsicht in die Stasi-Akten zu den beiden Männern. Aber bis jetzt haben wir nur diese Rückmeldung bekommen. Bei den Recherchen zu Ihrem Antrag wurden keine Unterlagen aufgefunden, die ich Ihnen gemäß § 32 bis 34 Stasi-Unterlagengesetz zur Verfügung stellen könnte. Diese Information stützt sich auf den derzeit erschlossenen Bestand der Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes. Gibt es über die beiden wirklich keine Stasi-Akte? Das ist schwer vorstellbar. Wir fragen nochmal nach und warten.
Was ich krass finde, Lenore, selbst René Allange vom LKA Berlin hat keine Einsicht in diese Stasi-Akten bekommen. Und ich meine, der ist Teil einer ermittelnden Behörde.
Die Spur von Ost nach West wollen wir trotzdem weiterverfolgen. Und deshalb habe ich mich mit einem Menschen verabredet, der damals eine entscheidende Rolle spielte, wenn Künstlerinnen und Künstler zwischen der DDR und Westdeutschland reisten. Er hat sowas wie einen kleinen Grenzverkehr organisiert, weil er Diplomat war und deshalb nicht kontrolliert werden durfte. Georg Girardet heißt der Mann. Und in einem Internetforum finde ich den Hinweis, dass er auch mit Heinrich Faust bekannt war. Ich habe mich mit dem Diplomaten im Ruhestand in Leipzig verabredet.
Ja.
Hallo Herr Girardet, Lenore Götz.
Danke.
Georg Girardet wollte eigentlich nicht mehr in ein Mikrofon sprechen. Er ist an Parkinson erkrankt. Das Reden fällt dem 81-Jährigen schwer. Es gibt in dem Gespräch aber erstmal nur eine, die schnauft. Als ich fast bei ihm bin, in seiner großen, hellen Dachgeschosswohnung in einer Villa in Leipzig-Gohlis. Ein kurzer Blick in sein Wohn- und Arbeitszimmer reicht, um zu erkennen, hier wohnt ein Freund der Kunst. Gemälde von Wolfram Schäffler, einem dissidentischen Maler aus der DDR, hängen an der Wand. Die großen Namen der Ostkunst, Tübke, Heisig, Matteuer, von jedem hat er ein Bild oder eine Geschichte zu erzählen. Von 1980 bis 1985 war er Kulturreferent in der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in Ost-Berlin. Er hat seine vollständige Stasi-Akte zu Hause. Also frage ich ihn, ob der Name Heinrich Faust darin auftaucht.
Eine große Akte habe ich ja schon bekommen.
Ja.
Da war er aber nicht dabei.
Okay.
Oder vielleicht doch. Muss ich mal gucken.
Ja.
Die haben sich die Mühe gemacht, meine ganzen Kontakte zu recherchieren. Und komischerweise West wie Ost, Ost-Ost wie West, DDR, so, da haben wir das. Ja, doch, das ist auch drin.
Ach.
Als Kontakt von mir ist er hier auch genannt. Das hatte ich noch gar nicht nachgeguckt.
Okay.
Absurd, nicht? Also 300 Kontakte West und 300 Kontakte Ost. Alles aufgelistet. Da steckt eine Arbeit drin.
Und da ist er dabei?
Da ist er dabei. Dabei kannte ich ihn praktisch gar nicht.
Aber Georg Girardet kannte die subversive Szene im Prenzlauer Berg, zu der auch Heinrich Faust damals gehörte.
Subversive Szene, das ist ja mal ein herrlich kulturiger Begriff für Underground.
Ja, passt einfach besser zu jemandem wie Georg Girardet. Und auch im Osten sagte keiner Underground, da war man subversiv.
Es gab eine Art Buschfunk, kann man das vielleicht nennen, wenn irgendwo eine kleine Nacht Kammerausstellung war. Und dann kriegte ich einen Hinweis irgendwelcher Art, per Telefon oder Zettel im Briefkasten oder irgend sowas. Und auf diese Weise war ich da sehr häufig auch unterwegs. Es ging mir darum, die Kulturszene zu beobachten. Denn die Kulturszene war so eine Art Seismograph für die Kulturpolitik der DDR und für die Innenpolitik insgesamt.
Girardet erzählt mir, dass er für den Autor Stefan Heim den ersten Computer in die DDR schmuggelte, eine Boys-Ausstellung in der ständigen Vertretung in Ost-Berlin organisierte. Und dann kommt er auf den Mann zu sprechen, wegen dem ich hier bin, Heinrich Faust.
Damals habe ich sehr viele Kontakte gehabt und habe meine Möglichkeiten als Diplomat auch häufig für die Künstler eingesetzt, Sachen West und Ost und Ost-West transportiert. Ich betone immer, ohne Eigennutz, zum Nutzen der Künstler. Und das hat sich etwas herumgesprochen. Und dann kam eines Tages die Anfrage, ob ich den Nachlass von ihm nach West-Berlin transportieren könnte. Er war übergesiedelt und als Autodidakt durfte er sein Oeuvre nicht mitnehmen. Und das sollte ihm nur nachtransportiert werden.
Sie wissen aber nicht mehr, wer diese Anfrage gestellt hat?
Nee, keine Ahnung mehr. Es kam zu einer Verabredung irgendwie, es war so ein, ich glaube, ein Herbsttag oder ein winterlicher Tag auf dem Prenzlauer Berg. Und ich wurde mit meinem Volvo in einen Hinterhof gelotst und es war stockduster und es regnete. Eine sehr komische Atmosphäre. Und aus der Kellertür kamen Leute raus und brachten die Sachen wieder ins Auto. Und das war eben nicht nur ein Konvolut, sondern das war ziemlich viel Zeugs. Vor allem so eine Art Kindersarg war das. Eine Holzkiste, die mir da reingeschoben wurde und dann auch komischerweise noch irgendeine Vase, die offensichtlich wertvoll war, ich weiß es nicht genau, war die auch noch dabei. Das häufte sich etwas hinten mehr als geplant. Und die Abdeckung, die ging gar nicht mehr drüber.
Georg Girardet hatte zwar einen weißen Volvo, der mit seinem Nummernschild, rote Nummer mit weißer Schrift, klar als Diplomatenwagen ausgewiesen war. Aber an diesem Herbsttag hatte er dann doch ein komisches Gefühl. Er sollte das komplette künstlerische Werk von Heinrich Faust, inklusive dubiosem Kindersarg, von Ost nach West-Berlin transportieren. Der Puls ging hoch bei ihm.
Ein bisschen hatte ich ein komisches Gefühl an der Grenze, weil wenn man von der Seite reinschauen konnte, ja, die haben die Lichter auf der Autohöhe gehabt, am Grenzübergang. Und das Ganze war also nicht mehr abzudecken, weil das so viel war. Wird schon irgendwie gut gehen. Er hatte einen Notmantel an und war nass geworden. Dann haben wir ans Steuer gesetzt, Heizübergang gemacht und die Fenster beschlugen. Ich bin also durch die Grenze gefahren und die Grenzer konnten nichts sehen, weil die Fenster waren völlig beschlagen.
Das klingt ja wie ein Agenten-Thriller.
Das war herrlich. Aber alles gut gegangen. Wir hatten also eine kleine Klappkarte, einen kleinen roten Ausweis und dann die Autonummer. Und an jedem Übergang gab es eine Spezialspur für Diplomaten. Und dann fuhr man einfach durch. Man brauchte gar nicht Schlange zu stehen, weil die eigene Spur, und die war immer frei. Da fuhr man einfach durch, da passierte nichts.
Und wo haben Sie es dann hingebracht?
In eine Wohnung, wo ich ihn aber gar nicht angetroffen habe, sondern eine andere Person. Wenn ich mich erinnere, oder eine Frau. Wenn ich mich schwach erinnere, aber es war eine ganz kurze Begegnung, habe ich abgeladen, dann war ich wieder weg. Und für mich hatte das keine große Bedeutung. Also, er hatte das vorbereitet für den Fall, dass es doch angehalten werden würde. Er hat mir eine große Urkunde gemacht, wo er Fotos gemacht hatte von seinen Arbeiten. Die hat er aufgeklebt, so reihenweise. Und daraus eine Schenkungsurkunde gemacht. Das sind alles Werke, die ich Herrn Girardet schenke.
Also das war eine Vorsichtsmaßnahme, die er getroffen hat?
Genau.
Ja. Also Sie wollten das eigentlich gar nicht?
Ich wollte das gar nicht. Ich brauchte das auch nicht. Aber ein ganz großer Flatschen war das.
So. Und es ist für Sie jetzt auch erstaunlich, dass in dieser Stasi-Akte der Name auftaucht, weil das ja bedeutet, dass Sie schon irgendwie Kontakt gehabt haben müssen.
Ja, die haben wahrscheinlich den Vorgang des Transportes mitbekommen. Davon gehe ich aus, mehr wird das nicht gewesen sein.
Boah, Gänsehaut, Lenore.
Ja, aber eben auch nur das, ne? Also eine Gänsehaut und mehr dann nicht, weil, wir müssen uns nochmal sagen, dieser Grenzschmuggel war 1984. Unser Bild ist 88 in der Neuen Nationalgalerie in West-Berlin geklaut worden.
Ja, das stimmt. Und Girardet wusste auch genau zu diesem Bild oder dem Diebstahl auch nicht mehr.
Genau.
Ja, schade. Ich fand trotzdem, dass der Deep Dive in die Vergangenheit mega spannend war.
Ja, aber noch spannender wäre es, wenn wir endlich Einblick in die Stasi-Akten zu den betroffenen Personen bekommen könnten.
Das stimmt, da könnte noch was drinstehen. Es gab einen Zeitpunkt in dieser Recherche, da haben wir vor lauter Sackgassen noch einen ganz anderen, na ich sag mal lustigen Versuch unternommen. Und zwar haben wir ChatGPT gefragt, wo das Bild ist.
Und im ersten Moment sind wir da auch zusammengezuckt.
So, ich tippe hier mal ein. Hallo, liebe KI. Du bist echt mega höflich, Lenore. Also, wenn die Maschinen irgendwann mal die Macht übernehmen, dann verschonen sie dich bestimmt.
Sehr gut. Aber ich kriege auch sehr viel höflichere Antworten als zum Beispiel mein Mann. Da ist der Ton schon ganz schön rau. Also, hallo, liebe KI. Wo befindet sich das Bild Porträt von Francis Bacon von Lucian Freud gerade?
So, und weil es akustisch einfach ein bisschen mehr Spaß macht, als ChatGPT einfach von irgendeiner KI sprechen zu lassen, haben wir uns gedacht, wir holen unsere einzig wahre Julia Westlake, unsere Moderatorin bei NDR Kultur, mit an den Start, damit sie ChatGPT sprechen kann. Hallo Julia.
Hallo Tauben.
Also, erzähl mal ChatGPT, wo ist das Bild The Portrait of Francis Bacon von Lucian Freud?
Das Gemälde Porträt von Francis Bacon von Lucian Freud ist Teil der Sammlung des Museum of Modern Art, MoMA, in New York City. Es könnte auch auf Reisen sein, da Museen gelegentlich Leihgaben austauschen. Wenn du es persönlich betrachten möchtest, könnte eine Reise zum MoMA eine Möglichkeit sein.
New York, ja herrlich. Ich fülle schon mal den Reiseantrag aus.
Ah, Moment, ich tippe. Ich dachte, es sei gestohlen worden.
Entschuldige das Missverständnis. Tatsächlich wurde das Gemälde Porträt von Francis Bacon von Lucian Freud gestohlen. Es wurde 1988 aus einem Lagerhaus in London entwendet und ist seitdem nicht wieder aufgetaucht. Leider gibt es keine aktuellen Informationen darüber, wo es sich befinden könnte. Es bleibt ein ungelöstes Rätsel in der Kunstwelt.
Echt? Ein Lagerhaus in London?
Ja, das ist korrekt. Das Gemälde Porträt von Francis Bacon von Lucian Freud wurde 1988 aus einem Lagerhaus in London gestohlen. Es war eine bedeutende kriminelle Tat in der Kunstwelt und trotz intensiver Ermittlungen wurde das Gemälde bisher nicht wieder aufgefunden.
Na, zumindest im letzten Punkt hat unsere Super-KI ja recht.
Spielt Berlin vielleicht auch eine Rolle in dieser Geschichte?
Ja, tatsächlich spielt Berlin eine Rolle in dieser Geschichte. Das gestohlene Gemälde Porträt von Francis Bacon von Lucian Freud wurde Berichten zufolge kurz nach dem Diebstahl möglicherweise in Berlin gesichtet. Es gab Hinweise darauf, dass es in die deutsche Hauptstadt gebracht wurde, aber letztendlich blieb sein Verbleib ungewiss. Berlin war bekannt für seine lebendige Kunstszene und seine Rolle als möglicher Standort für gestohlene Kunstwerke.
Hat höflich begonnen und ja auch eher als Witz dieser Dialog, aber mein Gott, es nervt mich total, wie hier Behauptungen vorgetragen werden, die wirklich nichts mit der Wahrheit zu tun haben.
Naja, aber eigentlich auch klar, die Informationen, mit denen die KI gefüttert wurde, sind einfach nicht ausreichend. Der Dieb hat da jetzt einfach einen guten Job gemacht, im Netz keine Spuren zu hinterlassen.
Ja, aber bei einem Fall, der Ende der 80er Jahre gestartet ist, ist es ja auch nicht wirklich schwer, oder?
Ja, fair enough. Eine Welt ohne Internet habe ich halt nie erlebt. Da hat man das jetzt schon so drin.
Sackgasse nach Sackgasse nach Sackgasse. Lenore, ganz ehrlich, wir brauchen mal wieder ein Erfolgserlebnis bei der Suche nach dem Bild.
Ja, gute Interviews mit spannenden Menschen sind doch eigentlich an und für sich schon Erfolge. Und ich habe da noch was in petto.
Das hilft uns dann bestimmt auch beim Sortieren der losen Fäden, oder?
Definitiv. Ihr erinnert euch an das Gespräch, das wir mit Arthur Brandt, dem holländischen Kunstdetektiv, in der letzten Folge hatten? Arthur hat darin einen wichtigen Punkt gemacht. Wenn man zu tief in einer Recherche bzw. einer Ermittlung drinsteckt, dann sieht man irgendwann nicht mehr klar.
Und wir haben definitiv nicht mehr klar gesehen. Überall waren Verbindungen, die alles und gar nichts bedeuten konnten.
Und deshalb versuchen wir nochmal raus zu zoomen und an den Start zu gehen.
Nach Berlin.
Und zwar an einen Ort, den man erste Adresse nennen kann. Potsdamer Platz 1, 9. Etage. Da ist die Kanzlei von Peter Rauer. Es ist April 2024.
Nehmen Sie gerne Platz, wir sagen Bescheid. Vielen, vielen Dank. Gerne.
Peter Rauer hat Heiner Müller vertreten und das Berghain. Kunst und Urheberrechte, das ist sein Spezialgebiet. Und er ist leidenschaftlicher Kunstmäzen und Kunstsammler, hat den Verein Freunde der Nationalgalerie gegründet und ist deren Ehrenvorsitzender.
Lesen lohnt dich.
Hallo.
Hallo.
Toll, dass ich Sie besuchen.
Das dürfen Sie.
Rauer trägt Einstecktuch und Fliege. Es gibt Tee aus zarten Porzellantassen, Kunstinstallationen in Glaskästen an der Wand, eine Geige mit Bogen und Motor, zwei verschmolzene Pistolen liegen auf einem Sideboard. Ein Besprechungsraum mit True-Crime-Kunstausstattung.
Es gibt überhaupt nichts, was
mit Freude zu tun hat in diesem Bild.
Ich habe Peter Rauer ein Bild mitgebracht, ein Foto des Lucian-Freud-Gemäldes von Francis Bacon. Den hatte Rauer selbst kennengelernt. Peter Rauer setzt die Brille auf und schaut das Foto an.
Das Bild hat ja fast etwas von einer Skulptur. Durch den fehlenden Hintergrund, man hat so den Eindruck, das soll für die Ewigkeit ihn so darstellen, wie er möglicherweise ja auch war. Das ist ein trauriger, einsames Menschenkind ohne eine Umwelt oder irgendetwas. Sieht ja nicht mal, was er anhat. Wie so eine Büste. Das macht das Bild auch so wichtig. Das ist eben keine Skizze über einen Kopf, sondern das ist ein, das war er.
Na dann beamen wir uns mal zu dem 27. Mai 1988. Was passiert da?
Natürlich hätte ich das Datum nicht gewusst. Ich bin auch erschrocken, dass das wieder schon über 30 Jahre her ist, weil das ist mir so lebendig. Auch deswegen, weil das ja in der Politik, würde man sagen, diplomatische Störungen ausgelöst hat. Dieses Bild ist eine kleine Mona Lisa für die Engländer, nicht für uns, für die Engländer. Es ist wirklich erstaunlich, wie aufmerksam dieser Diebstahl verfolgt worden ist. Freud hat unendlich viele Bilder gemacht, hat größere gemacht, vielleicht auch künstlerisch wichtigere, das kann ich nicht so beurteilen. Aber irgendwie ist es wie ein schwarzer Einser oder so. Man hat sich in dieses Bild schon vor der Leihe verliebt. Es ist nicht so, dass der Diebstahl gesagt hat, jetzt haben wir unser schönstes Bild verloren, sondern das war für die Engländer, für diese Ausstellung schon ein Opfer, eine Zeit lang auf das Bild zu verzichten. Deswegen verstehe ich so sehr diese nicht nachlassende Suche nach dem, im Krimi würde man sagen, nach dem Mörder.
Aber das, was Peter Rauer hier erzählt, ist die englische Perspektive. In Deutschland sah das in den letzten 35 Jahren ganz anders aus. Hier gab es keinen Aufschrei, keine große Suche. Nur ein paar Eingeweihte wissen von diesem vermissten Kunstwerk.
Für diejenigen, die mit der Kunst vertraut sind, ist das ein großer Verlust. Aber wenn Sie eine Umfrage machen, wollen Sie, dass das Bild wiedergefunden wird, dann sagt jeder, Herr Bonnet-Meiss, es ist ein kleines, jetzt sage ich in Anführungszeichen, nicht sehr schönes Porträt eines auch nicht sehr schönen Mannes. Also da ist keine Emotion da.
Raue selbst war gut befreundet mit Dieter Honisch, der damals der Direktor der Neuen Nationalgalerie war. Honisch hatte ihn sofort angerufen, als der Diebstahl bemerkt worden war. Und die beiden waren sich ganz sicher, das Telefon klingelt morgen oder übermorgen oder in einer Woche. Und es gibt eine Geldforderung. Artnapping nennt man das heute.
Man dachte, Erpressung, irgendwann klingelt das Telefon.
Ja.
Es klingelte nicht.
Ja.
Und dann?
Warten wir bis heute aufs Klingeln.
Bei der Begrüßung hat Rauer von diplomatischen Verwicklungen gesprochen, die der Diebstahl damals ausgelöst hat. Uns sind in den Akten und bei den Gesprächen mit ehemaligen Mitarbeitern der Neuen Nationalgalerie mehrere Sachen aufgefallen. Das Porträt war hoffnungslos unterversichert. Für 75.000 Pfund hatte man es Anfang der 80er Jahre versichert.
Ich würde sagen, es fehlt eine Null dran. Ja. Und heute, weiß man ja, wenn es auftauchte, kann ja auch nicht versteigert werden, weil es gestohlen ist. Aber das hat keinen und damit jeden Preis.
Wie erklärt sich solche Unterversicherung und wer profitiert davon?
Ja, das ist ein altes Thema. Die Versicherung ist umso teurer, je wertvoller das Bild ist. Ja klar, es geht in Prozent oder genauer gesagt in Promille. Man sagt ganz grob 1-3 Promille des Bildwertes ist der Versicherungswert. Und da will man natürlich, da ein solches Museum natürlich auch in so einer Ausstellung 100 Arbeiten herausgibt, will man die Versicherungssumme gering halten. Es ist wahnsinnig dumm, denn das hat ja zwei Probleme. Erstens kriegt man das Geld von der Versicherung nur in der Höhe, die man als Wert angegeben hat. Und zweitens, wenn es unterversichert ist, dann können die Versicherer sogar die Summe, die sie auszahlen, diminuieren. Und kann sagen, du hast das Bild, das ist 750.000 wert, du hast 75.000 angegeben, dann zahlen wir auch nur ein Zehntel des Wertes zurück. Also das ist wahnsinnig dumm. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Kostenfaktor in den Museen.
Und es kommt noch härter, weil, auch das habe ich aus den Akten erfahren, das Bild nicht an die Alarmanlage angeschlossen ist, weil es zu klein ist. Wo man natürlich auch sagt, der kausale Zusammenhang?
Ja, es hat mir nie ganz eingeleuchtet. Natürlich, eine Alarmanlage an dem Bild, das ist wie mit einem Hörgerät hast. Also das sieht nicht schön aus, aber da muss es eben Möglichkeiten geben. Also mir hat es nie eingeleuchtet. Es gibt weltberühmte Bilder, die sehr klein sind und wo man dann entweder ein Glas davor macht. Es muss eine Möglichkeit geben, so ein Bild zu schützen.
Schadenersatzansprüche sieht Raue dennoch nicht. Es ist wohl auf beiden Seiten, beim Leihgeber, der Tate, und beim Leihnehmer, der neuen Nationalgalerie, viel schiefgelaufen. Die Klärung im Hinterzimmer, ganz diplomatisch, war für beide Seiten danach am besten, am geräuschlosesten. Und dann erzähle ich Peter Raue von der Spur, die wir verfolgt haben. Und er erzählt mir von einem seiner Fälle, einem obsessiven Kunstsammler, der in einem Wohnwagen gewohnt hat, ganz wenig Geld hatte und der zufällig auf einem Antiquitätenmarkt ein wertvolles Gemälde gekauft hat. Dieses Bild wollte ein Museum unbedingt haben.
Und ich weiß noch, wie man immer gesagt hat, das Bild, ich habe das gesehen auf dem Markt und da dachte ich immer, das ist nicht gemacht, das ist gemalt. Ich höre das noch bis heute. Der wollte kein Geld haben. Den hättest du 100.000 Euro geben können. Der hat gesagt, ich habe das gefunden, das ist mein Baby und das Baby soll mit mir so lange bei mir bleiben, bis ich sterbe. Diese Obsession, das ist ja ein bekanntes Phänomen.
Ich schöpfe Hoffnung, auch fürs Bacon-Porträt von Lucian Freud. Vielleicht ist es doch beim Künstler auf Rügen?
Also diese Geschichte, die Sie erzählen, könnte der Prototyp für diesen Menschen sein. Der schwört, aber er hat es nicht. Naja.
Auf den Schwur gebe ich so viel wie auf den Nichtschwur. Solange wir das Bild nicht finden und ihm nachweisen können, dass er es hat, ist nicht, gar nichts zu machen. Und, man kann nur hoffen, dass es nicht zerstört hat in einem Anfall von Wahn.
Peter Raue schaut mich mitleidig an. Zu deutlich zeigt sich in meinem Gesicht die Hoffnungslosigkeit, hier irgendwie weiterzukommen. Und er hat noch einen Dämpfer für mich.
Jedes Suchen kostet Geld. Wenn wir jetzt in die Zeit oder ein Inserat stellen mit diesem Bild, wo ist das Bild? Meldungen bitte bei Herrn Allange oder der Telefonnummer. Wie sagt der Bilder, das läuft nicht. Das wird nicht hinhauen. Also ich glaube, wir müssen jeder Spur nachgehen, jeder Verdächtigung nachgehen und hoffen, dass die Zeit auch diese Wunde irgendwann mal schließt. Es hat immer wieder Bilder gegeben, die nach 60, 70 Jahren an den Ort zurückgekommen sind, wo sie hergehören.
So, Torben, nach 60, 70 Jahren, das heißt noch mal mehr als 30 Jahre, da bin ich vermutlich raus, musst du allein weitersuchen.
Oh Gott, nee, das müssen wir bitte schneller erledigt kriegen. Peter Raue, der hat dir ja auch noch mal die wichtigste Ermittlungsregel mitgegeben, oder?
Mhm. Ohne Motiv findet man keinen Täter und ohne Täter findet man das Bild nicht.
Okay, spielen wir jetzt mal die Motive und Szenarien durch.
Wir kommen auf 4 und versuchen euch das Ganze wie immer akustisch zu bebildern. Szenario 1.
Sie suchen es, oh Gott, und Sie werden es finden. Das darf nicht sein. Wenn ich es nicht haben kann, dann soll es niemand haben.
Der kunstbesessene Bacon-Fan hat das Bild im Wahn oder aus Angst vor der strafrechtlichen Verfolgung zerstört. Szenario 2.
Ja, ich bin jetzt in Zürich am Flughafen. Ich habe das Bild und bringe es danach zu Ihnen nach Zagreb. Dann sollten wir quitt sein.
Ein Auftragsdieb hat das Porträt damals gestohlen und zu Geld gemacht. Möglicherweise geht einem der Diebe im Hintergrund mal das Geld aus und er möchte sich mit dem wertvollen Bild freikaufen. Mit ganz viel Glück geht er genau dann der Polizei ins Netz, wenn er das Bild gerade dabei hat.
Halt! Bleiben Sie stehen!
Szenario 3.
Ich weiß nicht, Agneta. Vielleicht sollten wir es doch abgeben.
Ach, Alexander, du liebst es doch so. Außerdem, wer soll das melden?
Ja, Polizeidienststelle 13, Schubert am Apparat.
Hören Sie, bei der Familie, bei der ich putze, da hängt ein Bild, das dringend gesucht wird. Aber sagen Sie nicht, dass ich angerufen habe.
Eine Reinigungskraft fällt das Bild bei einem Sammler auf und sie meldet es bei der Polizei. Szenario 4.
Boah, ist das krass, was Papa hier alles noch an Bildern und Zeichnungen und so hat. Ich weiß gar nicht, wohin damit.
Im Testament hat er dazu nicht viel geschrieben. Aber ey, guck mal hier. Dieses kleine Bronzebild. Ist das nicht das, nach dem Sie in diesem Podcast gesucht haben?
Der Dieb oder der Käufer des gestohlenen Bildes stirbt irgendwann und in seinem Nachlass fällt den Erben das Bild auf.
Na und dann gibt's da noch Szenario 5. Alles, was wir bisher über Heinrich Faust und seinen Diebstahl des Bildes gehört haben, stimmt. Andrea Rose liegt richtig damit, dass er es heimlich in einer seiner Collagen verbaut hat. Aber auch dann werden wir wahrscheinlich erst nach seinem Tod die Möglichkeit haben, die Bilder noch genauer zu untersuchen. Das alles sind aber leider ja erstmal nur Theorien. Und zum Teil sind sie auch ein bisschen klischeehaft, wenn es um gestohlene Kunstwerke geht und wie sie wieder auftauchen. Und dann sind es auch noch welche, bei denen wir, naja, abwarten müssen.
Außer wir bekommen Hilfe von euch. Dazu mehr in der 7. und vorerst letzten Folge von Kunstverbrechen, die Suche nach Bacons Kopf.
In der mache ich mich nochmal auf den Weg nach London, um Andrea Rose die, naja, schlechte Nachricht zu überbringen, dass wir bei unserer Recherche das Bild leider auch noch nicht gefunden haben. Und ich treffe in London noch jemand ganz Besonderen im Zusammenhang mit diesem Bild.
So, I'm Esther Freud.
Ich bin Esther Freud. Ich bin die Tochter von Lucian.
Die Tochter des Malers Lucian Freud.
Na und dann bekommen wir noch einen überraschenden Anruf, der uns den Puls nochmal richtig hochjagt.
Es ist die aus Schweden.
Es lohnt sich also für euch, das große Finale von der Suche nach Bacons Kopf zu hören. Und das könnt ihr jetzt direkt machen, in der 7. Folge mit dem Titel Ein Abschied in London.
Wenn euch Kunstverbrechen gefällt, dann lasst uns gerne, wo ihr könnt, positive Bewertungen da und erzählt euren Freundinnen und Freunden von uns. Abonniert den Podcast am besten in der ARD Audiothek, hört alte Folgen und schreibt uns unter kunstverbrechen@ndr.de.
Vielen Dank schon jetzt für euren Support und eure spannenden Nachrichten.
Autorinnen und Hosts von Kunstverbrechen sind wir, Torben Steenbuck und Lenore Lötsch.
Die Redaktion machen Juliane Bergmann, Alexandra Friedrich und Christiane Glas.
Produktion, Musik und Sounddesign Oleg Tjulenev.
Unser ausführender Produzent bei NDR Kultur ist Stefan Fort. Und außerdem haben wir noch ganz viel Unterstützung bekommen von Birgit Labs, Tom Holste, Jonas Kühlberg, Helena Schwar, Julia Kaiser, Franziska Diekmann, Jörg Handke, Jörg Dippe, Thilo Werner, Stefan Schad, Katja Danowski, Anna-Maria Kurikova und Vanessa Wohlrath.
Kunstverbrechen, die Suche nach Bacons Kopf ist ein True-Crime-Doku-Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek. Und jetzt kommt noch ein Podcast-Tipp, und zwar der True-Crime-Podcast Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg von unseren Kolleginnen beim RBB. Uwe Madel und Elvira Siebert schauen auf die Hintergründe spektakulärer Kriminalfälle aus der Hauptstadt und aus dem Umland. Was trieb die Täter an und wie gelang es, sie zu überführen? Die beiden Hosts sprechen mit Ermittlerteams, Anwälten und Medizinerinnen über Geschichten, die auch die Verbrecherjäger nicht mehr loslassen. Es geht in der neuen Staffel um Mord, Entführung, kriminelle Netzwerke in der DDR. Also es geht insgesamt etwas heftiger zu als bei uns. Wenn ihr mögt, hört euch Im Visier in der ARD Audiothek an. Wir verlinken den Podcast nochmal bei uns in den Shownotes.
So, und noch nicht abschalten. Jetzt komme ich nämlich noch mit einer kleinen Cross-Promo-Breaking-News hinterher. Denn es gibt eine neue Staffel von unserem, ich sag mal, Schwester-Podcast Tatort Kunst. Rahel Klein und Stefan Koldehoff und ihr Team haben 4 neue Fälle am Start. Es geht unter anderem um den Diebstahl von chinesischem Porzellan aus Museen und auch um einen literarischen Cold Case. Wird sicher super spannend, wenn ihr also gleich die 7. Folge von unserer Kunstverbrechenstaffel zu Ende gehört habt. Dann springt rüber zu Tatort Kunst in der ARD Audiothek, der DLF-App oder bei uns als Link in den Shownotes.